Heute schon agil gearbeitet? Durch agile Arbeitsmethoden, beispielsweise Scrum oder Kanban, verändert sich, wie Leistung transparent gemacht und gesteuert wird. Mit neuen Chancen, aber auch mit Risiken für die Beschäftigten. Und damit wieder einmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von AIB Audio, dem Podcast für erfolgreiche Betriebsratsarbeit. Mein Name ist Christoph Herrmann. Meine Kollegin Eva-Maria Stoppkotte, verantwortliche Redakteurin unserer Fachzeitschrift Arbeitsrecht im Betrieb, spricht heute zu diesem spannenden Thema mit dem Arbeitssoziologen Markus Hoppe. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Input Consulting Stuttgart und hat an einer umfassenden Studie zum agilen Arbeiten mitgewirkt. Ein Schwerpunkt des heutigen Gesprächs dreht sich um die Frage, wie Betriebsräte im Rahmen ihrer Mitbestimmungsrechte darüber wachen können, dass agile Arbeitsformen transparent und beteiligungsorientiert gestaltet werden. Mehr dazu in den kommenden 15 Minuten. Ich wünsche euch eine interessante Hörzeit.
Markus, danke, dass du dir Zeit für dieses Gespräch nimmst. Du hast zusammen mit Kolleginnen von Input Consulting und der Hochschule Kempten eine von der Hans-Böckler-Stiftung geförderte Studie zur Leistungssteuerung in agilen Arbeitsformen durchgeführt. Und genau darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Besonders interessiert mich, wie sich agile Methoden auf Aufgabenverteilung, Transparenz, Führung und Zusammenarbeit auswirken und welche Rolle natürlich Betriebsräte dabei spielen. Markus, schön, dass du da bist. Wie definiert ihr denn in eurer Studie agile Arbeit im betrieblichen Kontext? Was können sich die Zuhörerinnen und Zuhörer darunter vorstellen?
Also agile Arbeit ist erstmal eine Form der Organisation von Arbeit, aber auch Unternehmen als solches, als Organisation, die darauf hinausläuft, dass halt ein sehr hohes Maß an Eigenverantwortlichkeit, Selbstorganisation eine Rolle spielt. Agile Arbeit ist in aller Regel Teamarbeit, also zumindest bei der am häufigsten verbreiteten Methode Scrum. Da liegt ein spezifisches Rollenkonzept dahinter. Also das heißt, dass es neben den Leuten, die im Team arbeiten, dann noch die Rolle eines Scrum Master gibt, die so ein bisschen dafür verantwortlich ist, wie die Arbeit gesteuert wird, dass negative Einflüsse von der Projektarbeit rausgenommen werden und Arbeit verteilt wird. Dann gibt's noch die Rolle eines Product Owner, die dafür zuständig ist, den Kontakt zu externen beteiligten Akteurinnen zu halten. Dann haben wir bei agiler Arbeit häufig noch so eine agile Umsetzungspraxis, also agile Praktiken, agile Techniken. Das ist dann sowas wie, dass die Arbeit in Sprints geplant wird, die in der Regel so 2 Wochen oder je nach betrieblicher Ausgestaltung auch mal kürzer oder länger sein können. Es gibt Daily Meetings, wo man zu Beginn des Arbeitstages zusammenkommt und über anstehende Aufgaben und den Projektfortschritt spricht. Dann gibt's am Ende des Sprints ein Retrospective Meeting, wo der erreichte oder das erreichte Ergebnis reflektiert und gegebenenfalls angepasst wird. Also das wären halt die Sachen, agile Rollen, agile Praktiken und Selbstorganisation im Rahmen von Projektarbeit, die in Arbeitsgruppen von 6 bis 10 Menschen ausgeführt wird. Also das wäre so der Kern.
Okay, das ist super. Ihr habt ja diese Studie dann durchgeführt und welche Formen der Leistungssteuerung sind euch da besonders häufig begegnet? Weil du hast ja jetzt eben davon gesprochen, ich bin eigentlich frei, ich kann selber agieren, ja, in meinem Team auch. Aber was ist das für eine Leistungssteuerung dann?
Also die Leistungssteuerung im agilen Kontext, das ist das, was immer so als indirekte Steuerung bezeichnet wird. Im Vergleich dazu, früher hatte man es so bei klassisch hierarchisch organisierten Unternehmen mit so einer Form der Leistungssteuerung von Anweisung und Kontrolle zu tun. Das heißt, es gab verschiedene Hierarchieebenen mit bestimmten Führungskräften, Führungsebenen, die, wo halt dann so top-down-mäßig die Arbeit vorgegeben wurde und auch die Ergebniskontrolle erfolgt ist. Und jetzt bei diesen indirekten Formen von Steuerung, wie wir das auch bei agiler Arbeit finden, dann passiert halt sehr viel in den Teams selber. In der Regel geht agile Arbeit mit einer Abflachung von Hierarchien einher. Das Arbeitsergebnis im Team gewinnt eine wesentlich größere Bedeutung. Also das ist so der zentrale Bezugspunkt auch für die Steuerung von Leistung. Und es basiert halt sehr viel auf Eigenverantwortung auch der agilen Teammitglieder und bietet somit auch Chancen für die Beschäftigten in agilen Teams, dass sie ihre eigenen Anforderungen, ihre eigenen Interessen, aber auch ihr eigenes Reflexionsvermögen im Hinblick auf die Ergebnisse da viel stärker mit reinbringen können. Und so diese klassisch hierarchische Führungsfunktion oder die verschiebt sich halt ein Stück weit in das Team hinein.
Aber das hat natürlich auch, also wenn du jetzt davon sprichst, das Team ist jetzt, hat jetzt irgendwie eine Führungsrolle auch nochmal oder die verschiebt sich, dann habe ich ja auch letztendlich keine Führungskraft mehr, die auch negative Effekte abfangen kann. Also die eine Fürsorgepflicht für mich als Arbeitnehmerin, als Arbeitnehmer hat, ja, dass ich halt nicht so viele Überstunden mache, dass ich nicht überlastet werde, dass ich gesund bei der Arbeit bleibe, dass ich meinen Urlaub nehme. Habt ihr das auch beobachtet? Also das macht ja auch schon was mit den Menschen, die in diesem Team dann arbeiten. Und es gibt keine Person mehr, die das irgendwie mit abfangen kann.
Das ist diese Aufgabe, also diese Aspekte, die du gerade angesprochen hast, das ist so ein Stück weit Aufgabe dieser Scrum Master Rolle. Also das geht halt in diesem agilen Rollenkonzept auf, dass so diese Schutzfunktion zum Teil oder auch, ja, also die Anleitungsfunktion, also das ist so ein Stück weit dann in diesen agilen Rollen aufgeteilt. Und dann kommt es halt auf die konkrete Umsetzungspraxis an. Weil, also wir hatten in unseren Untersuchungen auch verschiedene Ausprägungen von Agilität gesehen. Das fing an, dass gesamte Organisationen auf agil transformiert worden sind mit einem durchgeschriebenen mit Funktionskonzept, mit entsprechenden Eingruppierungsbestimmungen auch, wo das sehr weitreichend war. Dann haben wir aber auch Fälle gesehen, wo es nun zu einer teilweisen Umsetzung gekommen ist, also wo dann teilweise Teams agil gearbeitet haben. Daneben hat das Team weiterhin klassisch gearbeitet und teilweise waren Beschäftigte dann auch in unterschiedlichen Kontexten gleichzeitig unterwegs, so dass da ein höherer Koordinations- und Abstimmungsaufwand auch entstanden ist. Und da ist es dann schwieriger, wenn dann so widersprüchliche Situationen auch aufgekommen sind.
Also sprich, ich gehe so gegen meine gläserne Decke, ne, wenn ich weiter mit den Hierarchien konfrontiert werde, die es ursprünglich auch gab, ja, aber ich muss trotzdem intrinsisch selbstmotiviert nochmal in meinem Team arbeiten.
Genau, und das kann halt dann auch individuell zu unterschiedlichen Reaktionen führen, also dass man halt dann die verschiedenen Anforderungen irgendwie in seinen Arbeitsalltag integrieren muss und es dann auch mitunter schwierig sein kann, von allen die Erwartungen gleichzeitig erfüllen zu können.
Genau, da wären wir schon so ein bisschen, Markus, bei den Konflikten. Was entsteht denn da eigentlich? Also das habt ihr ja auch in euren Studien mit untersucht. Sprechen wir doch einfach mal von diesem Mittleren. Also nicht unbedingt von einer Organisation, die sich komplett transformiert in agiles Arbeiten, sondern die diese Mischform noch weiterhin macht. Und du hast eben ja auch noch mal gesagt, es gibt auch die, die am Ende dann vielleicht nur so agile Teile gemacht haben. Ne? Also dann die Agilität da genutzt haben, wo man halt mal, wo man ein Projekt hatte. So.
Genau. Konflikte, was sind so klassische Konflikte? Rollenkonflikte. Mhm. Also welche Zuständigkeiten haben welche Rollen? Dann haben wir auf der einen Seite das, die Lehrbuchmethodik, die vorgibt, dass und dieses und jenes umfasst das Aufgabenspektrum der Scrum Master Rolle, dort die Product Owner Rolle. Das muss das Team beisteuern. Und in der Praxis, also gerade bei Unternehmen, die vorher anders gearbeitet haben, dann waren halt so, wird das halt konfrontiert mit alten Gewohnheiten, die dann doch irgendwo noch fortbestehen und wo es halt so ein langwieriger Prozess dann auch sein kann, damit so eine Transformation auch gelingt. Also das wäre das eine. Dann ein anderes Thema wären Gerechtigkeitskonflikte. Mhm. Also gerade auch durch das Abflachen von Hierarchien kann es so gefühlten oder auch realen Statusverlusten bestimmter ehemaliger Führungsfunktionen kommen. Die Leute machen zwar mit Entgeltabsicherung etc. auch noch ihre Arbeit im Unternehmen, aber so der gefühlte Status ist halt irgendwo ein Stück weit unterlaufen. Dann Zuständigkeitskonflikte. Also das wäre jetzt das Thema mit diesen unterschiedlichen Steuerungslogiken, die entweder aus dem Agilen kommen oder auch aus den klassisch-hierarchischen noch kommen, wo dann auch unterschiedliche Anforderungen reinkommen. Also das wäre halt das Thema, wer ist wann wofür zuständig und wer hat wie viel Macht, das dann auch einzufordern.
Klar, natürlich.
Aber, und das wirkt sich halt dann irgendwie auch auf die Autonomie der agilen Teams aus, die dann halt nicht wie gewünscht selbst organisiert ihrer Arbeit nachgehen können, sondern fortlaufend mit externen Steuerungseinflüssen leben müssen.
Okay. Ihr hattet ja auch Betriebsräte in bei dieser Untersuchung. Welche Bedeutung hatten denn Betriebsräte dabei? Also was haben die für eine Rolle noch? Das verändert sich ja auch dann nochmal, oder?
Genau, also dadurch, dass sich dann auch verändert, wie Leute zum Teil eingruppiert werden, wie mit Rollen umgegangen wird. Also das sind so Themen, da geht's dann auch so in Richtung Arbeitsorganisation und Stellenbeschreibungen etc. Also da sind Betriebsräte natürlich mit in der Mitbestimmung. Das lässt sich nicht an Betriebsräten vorbei umsetzen. Zumindest bei Unternehmen, wo so eine Kompletttransformation gemacht wurde. So. Agile Arbeit als solches, wenn ein Unternehmen agil arbeiten will, kann es das erstmal machen, aber es sind halt natürlich auch noch weitere Aspekte, die dann von Mitbestimmungstatbeständen betroffen. Ja, das betrifft halt auch die Arbeitszeiten. Also in der Regel ist das aber, zumindest nach den Eindrücken, die wir gewonnen haben, eher ein unproblematisches Feld. Weil die meisten Unternehmen, die haben bestehende Arbeitszeitregelungen, das waren jetzt häufig Ampelmodelle oder ähnliches, die auch bei agiler Arbeit
funktionieren,
gut gegriffen haben. Also da haben wir jetzt wenig Konfliktstörpotenzial gesehen. Ein anderes Thema sind die Arbeitsbelastungen, weil die agile Arbeitsweise auch gewisse Anforderungen an Beschäftigte stellt. Also da ist dann häufig von dem sogenannten agilen Mindset die Rede, über das Beschäftigte, aber auch Führungskräfte verfügen müssen, halt diese Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, und auch Arbeitsstände transparent zu kommunizieren. Das liegt der einen weniger als dem anderen mehr. Und so haben wir halt auch, Menschen sind nun mal verschieden, die einen kommen besser damit klar, andere weniger. Und da hätten Betriebsräte halt auch so eine gewisse Schutzfunktion. Also ich nenne jetzt mal das Stichwort Gefährdungsbeurteilung, psychischer Belastungen. Ja. Das kann da eine Rolle spielen. Also das halt bei der Begleitung des Praxis oder der agilen Praxis im Unternehmen dann auch darauf geschaut werden kann.
Dann würde ich ja
wo haben wir da Problemfelder und wo können wir da sinnvoll Gegenmaßnahmen ergreifen?
Also dann wäre euer Mittel der Wahl oder das empfohlene Mittel der Wahl wäre auch eine Gefährdungsbeurteilung zu machen und zu gucken, wie sieht die Psyche der Kolleginnen und Kollegen aus, die halt in dieser agilen Arbeit stecken, ja, oder ne, wie geht's denen? Um da auch eine gute Werte zu bekommen.
So die Frage, also das wäre halt dann auch so eine Anforderung an Betriebsräte, die jetzt so über den harten Mitbestimmungsprozess hinausgeht, einfach im Unternehmen sichtbar zu sein, Kontakt zu den Kolleginnen und Kollegen zu suchen und mit ihnen darüber zu sprechen, wie geht's ihnen mit agiler Arbeit, wo liegen die Probleme, was wäre sinnvoll zu unternehmen, damit gewisse negative Aspekte dann gar nicht erst zum Tragen kommen.
Habt ihr denn in eurer Studie auch nochmal nachgefragt bei Betriebsräten, die vielleicht mit dieser agilen Arbeit schon die ganze Zeit konfrontiert gewesen sind und was die da für Schutzmaßnahmen ergriffen haben?
Also ein wesentlicher Aspekt ist auch das Wissen um Agilität als solches. Okay. Also das war jetzt so ein Eindruck, den ich da auch aus den Gesprächen mitgenommen habe, dass es zumindest nicht schadet, wenn auch in Betriebsratsgremien so eine gewisse Kompetenz um agile Methodik vorhanden ist. Das war dann zum Teil dadurch eingelöst, dass im Gremium Personen waren, die in früherer Funktion auch eine agile Rolle inne hatten, dadurch auch den agilen Arbeitsprozess aus eigener Praxis kennen. Und das ist natürlich dann auch ein Vorteil für das Gremium insgesamt, wenn man dann sagen kann, ich habe selbst schon agil gearbeitet, ich kenne die Fallstricke, ich kenne aber auch die Positivaspekte, die auf jeden Fall auch in agiler Arbeit für Beschäftigte drinstecken und kann dann viel besser beurteilen, wo klemmt und habe vielleicht auch bessere Ideen, was können wir tun.
Okay, gut. Ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Markus, für dieses Gespräch.
Sehr gerne.
Betriebsräte leisten einen wichtigen Beitrag dafür, dass die Beschäftigtenperspektive in agilen Arbeitsprozessen gestärkt wird. Sie können darauf hinwirken, dass beteiligungsorientiertes Vorgehen zur gelebten Betriebspraxis wird. Wie das genau funktionieren kann, dazu könnt ihr jederzeit mehr lesen in der März-Ausgabe der Arbeitsrecht im Betrieb, die sich im Titelthema mit Agilität beschäftigt. Ihr seid noch kein fester Leser unserer Fachzeitschrift? Dann ist doch genau jetzt der richtige Zeitpunkt, die AIB mal auf Herz und Nieren zu testen. In den Shownotes findet ihr, neben weiterführenden Infos zur besprochenen Studie von Markus Hoppe, auch einen direkten Link für einen kostenfreien Test unserer Fachzeitschrift. Die Lektüre hilft mit Sicherheit dabei, agil zu bleiben und sich zudem immer über das Neueste aus dem Arbeitsrecht für die betriebliche Interessenvertretung zu updaten. Versuch macht auf jeden Fall klug. Und damit herzlichen Dank fürs Zuhören. Bald kommt schon die nächste Folge von AIB Audio, dem Podcast für erfolgreiche Betriebsratsarbeit. Bis dahin empfehlt uns gerne weiter oder schickt uns Kritik und Themenvorschläge an podcast@bund-verlag.de. Bis bald, wir freuen uns auf ein Wiederhören.